Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, hier wieder in Memmingen sein zu dürfen, um mit Ihnen heute Nachmittag ein sehr interessantes Thema zu besprechen. Der Ursprung der Sprachen. Es geht im Folgenden um Sprachwissenschaft kontra Evolution. Die Vorlesung, die ich Ihnen hier vortrage, geht zurück auf meine Forschungsarbeit, die ich gemacht habe für eine amerikanische Hochschule, für das Whitfield Theological Seminary in Lakeland, Florida, und zwar in den Fachgebieten Linguistik, Sprachwissenschaft, Philologie und Theologie. Ich habe für das ein Summa Cum Laude bekommen. Sie sehen, das ganze Thema gibt es auch als Buch, übrigens auf dem Büchertisch, ist also zu erwerben für 12,95 Euro. Bevor wir so wirklich in das Thema einsteigen, möchte ich einige Fakten zum Thema Sprachen zusammentragen. Und zwar meine ich mit Fakten, also Tatsachen, die allermeisten Menschen in der westlichen Kultur als richtig annehmen. Ob sie nun an Evolution glauben oder nicht, ganz unabhängig davon, ist das gewissermaßen der Konsens, die gemeinsame Ausgangslage. Ein erstes Faktum ist folgendes. Weltweit gibt es über 6.800 verschiedene Sprachen. So viele hat man bis heute aufgelistet, ohne Dialekte. Ja? Die würden die Zahl noch deutlich vermehren. Ein weiteres Faktum ist die Feststellung, dass gewisse Sprachen untereinander eindeutige Verwandtschaftsmerkmale aufweisen. Diese Sprachen fasst man zusammen zu einem Sprachstamm. Weltweit, unter diesen 6.800 Sprachen, gibt es einige Dutzend Sprachstämme. Ich kann Ihnen keine genauere Zahl angeben, weil viele eingeborenen Sprachen bis heute noch zu wenig erforscht sind. Viele sind erforscht, aber eben nicht alle. Und darum ist auch die Frage der Einteilung noch nicht für alle Sprachen geklärt. Aber das ist so etwa die Größenordnung, die Sie haben können heute. Einige Dutzend Sprachstämme. Beispiele für Sprachstämme sind indoeuropäisch. Wie der Name sagt, da gehören die meisten Sprachen Europas hinein, aber darüber hinaus Sprachen aus dem asiatischen Raum bis nach Indien. Die weisen ganz deutlich Verwandtschaftsmerkmale untereinander auf. Dann gibt es die hamitosemitischen Sprachen, wieder ein Sprachstamm, dazu gehört Hebräisch, Arabisch, Babylonisch, Altägyptisch und so weiter. Dann ein weiterer Sprachstamm ist Sino-Tibetisch, da gehören zum Beispiel alle chinesischen Dialekte dazu. Weiter gibt es den Sprachstamm Uralisch-Altaisch, oder Niger-Kordofanisch, Paläo-Asiatisch oder den Sprachstamm der Indianersprachen. Innerhalb eines Sprachstammes werden besonders eng verwandte Sprachen zu Sprachfamilien zusammengefasst. Zum Beispiel die romanischen Sprachen, das ist Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und so weiter. Diese Sprachen sind untereinander sehr eng verwandt. Also Französisch ist enger verwandt mit Italienisch als mit Deutsch, obwohl Deutsch, Französisch und Italienisch alle zum Sprachstamm der indoeuropäischen Sprachen gehören. Ja? Dann gibt es die Familie der germanischen Sprachen, eben dazu gehört Deutsch, Holländisch, Englisch und so weiter. Die sind eben speziell eng untereinander verwandt. Weiter die slawischen Sprachen, eine weitere Familie, wie mit Russisch, Kroatisch, Polnisch und so weiter. Aber diese alle gehören eben zu dem Sprachstamm des Indo-Europäischen. Die Ähnlichkeit der romanischen Sprachen erklärt sich nachweislich, also durch Dokumente nachweisbar, durch Abstammung vom Latein. Das Latein hat sich im Laufe der Zeit lokal verändert und so ist Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Romanisch, Rumänisch, Katalanisch, Provenzalisch, Sardisch und so weiter entstanden. Aber diese Sprachen gehen ganz klar auf das Latein zurück. Sprachen verschiedener Sprachstämme können unmöglich auf eine gemeinsame Ursprache zurückgeführt werden. Also die Beziehung zum Beispiel zwischen Hebräisch und Deutsch, die sind so deutlich nicht existent, nicht vorhanden, sodass man diese beiden Sprachen nicht gemeinsam auf eine gemeinsame Ursprache zurückführen kann. Die über 6800 Sprachen können aber vernünftigerweise auf einige Dutzend Ursprachen zurückgeführt werden. Das ist vernünftigerweise möglich. Die menschlichen Sprachen sind fantastische, genial und komplex konzipierte Zeichen oder Codesysteme, um Gedanken und Ideen auszudrücken. Im Tierreich gibt es keine irgendwie mit menschlichen Sprachen vergleichbare Kommunikationssysteme. Und so kann man sagen, die menschlichen Lautsprachen sind typisch menschlich. Natürlich gibt es Kommunikationssysteme unter den Tieren. Zum Beispiel der Bienentanz. Das ist ein Kommunikationssystem, hat aber überhaupt nichts zu tun mit der Art des menschlichen Lautsprache-Kommunikationssystems. Es gibt auch die Wahlgesänge. Etwas ganz Wunderbares, nicht nur für Musiker. Aber auch diese Kommunikationsmöglichkeit hat nichts zu tun mit der menschlichen Lautsprache. Ist völlig anderer Art. Diese tierischen Kommunikationssysteme sind natürlich auch deutlich eingeschränkt. Eine Biene kann einer anderen Biene erzählen, dass sie eine Futterquelle gefunden hat, kann erzählen auch, wie weit weg und in welcher Himmelsrichtung genau. Aber sie kann unmöglich erzählen, und weißt du was, unterwegs ist mir da noch eine andere Biene begegnet und die war so depressiv, hat mir aber das ganze Leben, das ganze Herz ausgeschüttet. Das geht nicht. Aber das macht keinen Abbruch, dass das Bienenkommunikationssystem etwas ganz Wunderbares ist. Bei den Tieren fehlt es allgemein an den nötigen neurobiologischen Voraussetzungen im Gehirn für die Erzeugung und für das Verständnis von Lautsprache. Die wichtigsten Zentren im Gehirn in Verbindung mit der menschlichen Sprachfähigkeit sind das Broca-Zentrum. Das ist das Zentrum der Sprachproduktion. Es befindet sich hier, meistens auf der linken Seite an dieser Stelle. Und auf der gleichen Seite haben wir dann das Wernicke-Zentrum. Das ist das Zentrum, in dem Sprache entschlüsselt verstanden wird. Es kann ja sein, dass man durch einen Unfall, durch einen Autounfall Gehirnverletzungen erleidet, genau in dem Bereich des Broca-Zentrums. Das führt dazu, dass man nicht mehr sprechen kann. Aber das bedeutet nicht, dass man die Menschen, die mit einem sprechen, nicht mehr verstehen könnte. Wenn das Wernicke-Zentrum intakt geblieben ist, kann man Sprache noch verstehen, aber man kann es nicht mehr produzieren. Beide Zentren fehlen bei den Tieren. Lautäußerungen werden bei Säugetieren, und dazu gehören auch die Menschenaffen, durch das sogenannte limbische System gesteuert. Dabei handelt es sich um ein Gefühlszentrum tief im Gehirn drin. Der Mensch besitzt es auch. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass also die Lautäußerungen bei Tieren auf einer ganz anderen Gehirnebene funktionieren als die menschliche Lautsprache-Kommunikation. Auf einen Hund auf Befehle hört, dann geht das nicht über ein Wernicke-Zentrum, sondern es geschieht auf einer völlig anderen Ebene. Also halten wir fest, diese beiden Zentren sind typisch menschlich. Broca und Wernicke. Menschliche Sprache unterscheidet sich grundsätzlich von allen tierischen Kommunikationssystemen. Und wenn man sich fragt, was ist so der Unterschied zwischen Mensch und Tier, wenn man über diese Frage nachdenkt, spielt also gerade die Sprache und das Lautsprachevermögen des Menschen eine ganz wichtige Rolle. Menschliche Sprachen haben im Prinzip grenzenlose Ausdrucksmöglichkeiten. Sogar dann, wenn die Wörter fehlen, kann der Mensch neue Wörter kreieren, um Begriffe, Konzepte, die im Prinzip neu sind, eben doch formulieren zu können. Insofern sind die menschlichen Lautsprachen auch offene Systeme, die erweitert werden können. Alle normalen Kinder können jede x-beliebige Sprache der Welt perfekt und akzentfrei erlernen. Ob es sich dabei um Mandarin-Chinesisch, Swahili, eine afrikanische Sprache, Schweizerdeutsch oder Wintu, eine Indianersprache aus Kalifornien, handelt. Das alles spielt gar keine Rolle. Wir haben das 6-mal ausprobiert und es funktioniert. Jedes unserer Kinder konnte perfekt Schweizerdeutsch lernen, ohne Akzent. Aber das hätte auch geklappt mit einer anderen Sprache. Also unser kleiner Haniel, den Sie hier sehen, der kam auf die Welt vor ein paar Jahren und am zweiten Tag nach der Geburt hat man bei ihm eine ganz schwere Hirnhautentzündung festgestellt. Und wir waren sehr besorgt, ob er für immer behindert sein wird, ob er vielleicht nie sprechen können. Wir waren auch sehr besorgt, ob er nicht bald sterben würde. Aber er ist uns ein zweites Mal geschenkt worden und alle Abklärungen waren günstig und positiv in den folgenden Jahren. Und er hat Sprache wunderbar gelernt. Als ich gerade an dieser Sprachforschungsarbeit dran war, hat Daniel begonnen, die ersten Sprachversuche zu machen. Und das hat mich natürlich doppelt gefreut, festzustellen, es funktioniert. Es funktioniert. Einwandfrei. Das Kleinkind besitzt offensichtlich eine Art Dietrich, durch dessen Einsatz es in der Lage ist, das Schloss jeder Sprache der Welt zu öffnen. Also eben, Haniel hat einen Dietrich in seinem Gehirn. Hätte man ihn in Beijing aufwachsen lassen, dann hätte er damit ohne Problem das Chinesisch an diesem Ort, in dieser lokalen Ausprägung, perfekt aufgeschlossen. Oder wäre er eben bei den Wintus in Kalifornien aufgewachsen, er hätte Wintu perfekt aufgeschlossen. Und jetzt hat es eben mit Schweizerdeutsch geschafft. Mit der Pubertät, mit der beginnenden Pubertät mit etwa zehn Jahren, erstarrt dieser Dietrich. Und das ist das, wir sagen vielleicht, Leideproblem, dass sobald wir Fremdsprachen lernen wollen nach 10, wir meistens den Akzent nicht mehr wegbringen. Es gibt so Ausnahmen, aber normalerweise ist das nicht mehr zu schaffen. Und es ist auch nicht mehr zu schaffen, einfach so über das Hören, dass man die Sprache wirklich aufschlüsseln kann und perfekt lernen kann. Man braucht Bücher, man braucht theoretische Beschreibungen der Sprache und so weiter. Aber das Kind bis 10, kein Problem. Jedes System wird geknackt. So verschieden die Systeme auch sind. Hebräisch ist wirklich etwas ganz anderes als Deutsch. Kinder, die bis 10 Jahren keine Sprache erlernt haben, können nie mehr eine Sprache erlernen. Dies wissen wir aus diesen traurigen Geschichten von sprachlosen Wolfskindern. Wie zum Beispiel der berühmte Victor de Aveyron, der 1797 in den Wäldern Südfrankreichs entdeckt worden war, als nackter Junge. Es gibt ja auch einen Film darüber. Ein Arzt hat ihn bei sich aufgenommen, hat sich sehr liebevoll um dieses Kind gekümmert, hat versucht, ihm Sitten beizubringen und natürlich auch Französisch. Es hat nicht geklappt. Der Junge konnte nie mehr Französisch lernen. Der Dietrich war erstarrt. Also man muss bis 10 eine erste Sprache, eine Muttersprache erlernt haben, dann kann man auch später mit theoretischem Einsatz, mit theoretischer Hilfe auch andere Sprachen erlernen. Wenn das aber nicht geschehen ist, kann man später keine Sprache mehr erlernen. Und das ist nur ein Beispiel aus vielen anderen, aus manchen anderen. Und immer haben wir gesehen, Wolfskinder entwickeln nicht eine eigene Sprache, eine eigene Lautsprache. Der Mensch braucht offensichtlich einen Input, ein Sprachsystem, das von außen an ihn herangetragen wird, und das muss geschehen vor 10 und dann kann er eindringen. Also ohne bestehendes Sprachsystem bleibt der Mensch sprachlos. Da hat der Professor Wilder Smith vor Jahren das Beispiel erzählt von einem Indianerjungen, der überlebte, als Weiße das Dorf seines Stammes überfallen und verwüstet hatten. Also als ganz kleines Kind ging der in den Wald und hat so überlebt. Aber später hat er so tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen empfunden, dass er schließlich die Angst vor den Weißen überwinden konnte. Und diese Sehnsucht hat ihn getrieben, zu den Weißen zu gehen. Und nach Jahren, die Situation war völlig anders. Die haben ihn freundlich aufgenommen. Und man hat ihn dann sogar eingesetzt als Arbeiter in einem Indianermuseum. Er soll den Leuten so zeigen, wie die Indianer im Wald leben. Aber der Mann konnte nie Englisch lernen. Es reichte aber für einzelne Vokabeln. Einzelne Wörter konnte er lernen, aber keine Sätze bilden. Und so starb dieser Mann. Und niemand hat jemals gewusst von ihm, wie er denkt über die tiefen Dinge des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es Gott? Und so weiter. Gesprochene Sprachen sind Codesysteme auf 4 Ebenen. Ich spreche heute Nachmittag nur über gesprochene Sprache. Ich werde also nicht auf das Thema der Schrift eingehen. Denn das ist nochmal ein Thema für sich. Gesprochene Sprachen sind Codesysteme auf 4 Ebenen. Also sehr komplizierte Codesysteme. Erstens haben wir die Ebene der Laute. Der Sprachwissenschaftler spricht da von Phonen und Phonemen. Zweitens kommt die Ebene der kleinsten Sinneinheiten. Das ist die Ebene der Morpheme. Ich werde alles noch erklären, keine Angst. Drittens die Ebene des Satzbaues, der Syntax. Und viertens die Ebene der Bedeutung, der Semantik. Es gäbe noch eine 5. Ebene, wenn man eben die Schrift auch noch berücksichtigen würde. Aber das machen wir ganz bewusst heute nicht. Nun erkläre ich diese Ebenen. Erstens die Ebene der Laute, der Phone und Phoneme. Ich gebe ein paar Beispiele für Phoneme im Deutschen. A. Das ist ein Phonem. D. K. L. Die Phoneme haben in sich keine Bedeutung. Aber es sind Bausteine der Sprache. Phoneme haben keine Bedeutung, aber sie sind bedeutungsunterscheidend. Dank den Phonemen L und H können wir zwischen Haus und Laus unterscheiden. Verstehen Sie? Ich habe mir überlegt, wie könnte man das irgendwie veranschaulichen, was Phoneme sind. Und da ist mir die Idee gekommen, schauen wir uns mal die chinesische Mauer an. Obendrauf gibt es so kleine Türmchen. Und das Ganze ist aufgebaut aus Steinen. Die Phoneme entsprechen den Bausteinen der chinesischen Mauer. Sie sind die Bausteine der Sprache. Jetzt kommen wir zur zweiten Ebene. Zur Ebene der kleinsten Sinneinheiten. Die Ebene der Morpheme. Morpheme sind nun Wortteile oder sogar Wörter. Sie tragen Bedeutung. Sie sind bedeutungstragend. Schauen wir mal. Wir nehmen im Schweizerdeutschen das Phonem G und A. Das hat in sich keine Bedeutung, es ist nur bedeutungsunterscheidend. Aber zusammengesetzt ergibt dies das Wort gar. Und das bedeutet im Schweizerdeutschen so viel wie gehen. Da haben wir also schon ein kleinstes Sinn, eine kleinste Sinneinheit. Der Laut E in dem Wort Fische ist mehr als ein Phonem. Das ist bereits ein Morphem. Warum? Weil E eine Bedeutung trägt. Und zwar bedeutet E, verbunden mit der Lautgestalt Fisch, Mehrzahl von Fisch. Also, weil wir hören Fische, dann wissen wir, das sind zwei oder mehr von dem Phänomen Fisch. Aber Sie merken, dass das hier ist ein gebundenes Morphem. Das kann nicht für sich isoliert stehen. Und wir würden es auch nicht verstehen. Fragen Sie mal jemanden, der wirklich Deutsch kann. Nicht so mit Akzent wie ich, ja. Fragen Sie mal, was heißt E? Weiß ich nicht. Ist doch ganz einfach. Mehrzahl. Mehrzahl. Aha. Ach so. E könnte ja bedeuten, ich habe es ja eh gesagt, ja. Nein, man versteht das nicht erst in der Kombination. Es ist eben ein gebundenes Morphem, das für sich isoliert nicht stehen kann. Es ist also kleiner als ein Wort. Es ist ein Wortteil. Nun schauen wir die chinesische Mauer an. Mehrere Steine zusammen bilden oben diese Türmchen auf der Mauer. Also mehrere Steine bilden ein Türmchen. Und das ist bereits, könnte man sagen, architektonisch eine kleinste Sinneinheit. Das ist mehr als nur ein Stein, der da rumliegt. Jetzt kommen wir zur dritten Ebene. Die Ebene des Satzbaues, der Syntax. Da geht es um bestimmte Regeln der Wortzusammensetzung. Es reicht uns nicht, einfach bedeutungstragende Elemente zu haben. Wir wollen die auch miteinander verbinden. Aber alle Sprachen haben ganz bestimmte Regeln, wie man zusammensetzen darf und wie nicht. Ein Beispiel. Ich gehe gerne in den Wald hinein. Das ist korrekt, Deutsch, nach den Syntaxregeln. Aber man könnte auch sagen, in den Wald gehe ich gerne hinein. Ist auch korrekt. Es gibt eine kleine Bedeutungsnuance, einen anderen Akzent. Gerne gehe ich in den Wald hinein. Auch korrekt. Wieder eine kleine Bedeutungsnuance durch die Wortstellung. Hinein in den Wald gehe ich gerne. Funktioniert auch. In den Wald hinein gehe ich gerne. Ist auch richtig. Aber Wald denn gerne in hinein ich, das geht nicht. Das widerspricht den Syntaxregeln des deutschen Sprachsystems. Nun können wir das wieder vergleichen mit der chinesischen Mauer. Mehrere Türmchen oben auf der Mauer, die bilden zusammen in ihrem Verbund die Zinne der chinesischen Mauer. Da haben wir also Sinneinheiten zusammengesetzt zu einer noch größeren Sinneinheit, das ist die Zinne. Wir gehen zur vierten Ebene. Sie merken, Linguistik ist ganz einfach. Die vierte Ebene ist die Ebene der Bedeutung, der Semantik. Nicht wahr? Wenn ich spreche, das sind ja im Prinzip alles nur Worthülsen, die da über die Luft ihnen entgegenfliegen. Aber hinter diesen Worthülsen, mit denen ich sie jetzt dauernd bombardiere, schon seit einiger Zeit, ja, verstecken sich tatsächlich Gedanken. Da haben wir zum Beispiel die Worthülse zusammengesetzt aus mehreren Phonemen. W, A, L, D. Es gibt Wald. Das ist ein Morphem, ja, bedeutungstragendes Element. Und dahinter, hinter dieser Worthülse, versteckt sich das Gedankenkonzept Ansammlung von Bäumen. Das drückt man eben im Deutschen mit Wald aus. Ja, nach diesen Fakten über die Sprachen kommt nun die Auseinandersetzung. Wir werden jetzt eine harte Auseinandersetzung führen. Liebevoll, ja, aber hart, das geht. Wir stellen uns nämlich jetzt die Fragen, nachdem wir uns einfach mal zusammengesprochen haben, was uns alle verbindet, wovon wir alle überzeugt sind, oder die allermeisten. Jetzt fragen wir uns, woher kommen die über 6800 menschlichen Sprachen der Welt? Nun, in unserer westlichen Welt gibt es nicht nur eine Meinung. Darum frage ich, was sagt die Evolutionslehre dazu? Und das ist dann die Antwort, die die meisten Menschen in unserem Kulturkreis heute glauben. Aber das war nicht immer so hier im Abendland. Lange Zeit hat die Mehrheit einen Konsens gehabt über diese Fragen durch die Antwort der Bibel. Darum fragen wir uns, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und dann kommt natürlich die nächste Frage, wer hat Recht? Evolution oder Bibel? Nun schauen wir uns mal einfach an, was sagt die Evolutionslehre zu diesem Thema. Sie sehen hier Charles Darwin. Er ist der Vater der modernen Evolutionslehre. Er veröffentlichte 1859 sein Buch Die Entstehung der Arten, On the Origin of the Species. Und dann 1871 wurde er deutlicher, indem er nun auch den Menschen mit einbezog in seine Evolutionslehre. Und da veröffentlichte er das Buch Die Abstammung des Menschen. Da hat Darwin ganz klar seinen Glauben ausgedrückt, dass der Mensch aus dem Tierreich heraus entwickelt worden sei. Darwin glaubte an eine Evolution der Sprache durch Lautnachahmung. Denn in eben diesem Buch, Die Abstammung des Menschen, geht er auch auf die Sprachentstehung ein und behauptet, dass die frühen Menschenwesen begonnen hätten, Laute der Tiere nachzuahmen. Also so etwas Hundeähnliches haben sie dann kopiert mit Wow, Wow. Oder eben ein Hahn. Kikeriki. Und durch diese Nachahmung hätte sich die menschliche Sprache entwickelt. Nun, seit Darwin ist ja schon einige Zeit vergangen. Und die Evolutionslehre hat ja auch eine Evolution durchgemacht. Bis heute, ja? Nun muss ich Ihnen erklären, wie sieht man in der Evolutionslehre diese Frage heute im Allgemeinen? Es ist allerdings so, es gibt eine ganz unglaubliche Vielfalt von Meinungen und Ansichten. Man kann also heute keine Sprachevolutionsdogmatik schreiben. Es ist also unglaublich, wie gerade an dieser Frage es der westlichen Welt nicht gelingt, zu einem Konsens zu kommen. Aber man kann doch sagen, was der Mainstream, so die große Masse der Evolutionisten heute in dieser Frage glauben und sagen. Ich stelle Ihnen ganz kurz vor, was sagt dieser moderne Evolutionist Jared Diamond. Der steht für viele, für eine breite Masse von Evolutionisten. Er sagt, die Sprachzentren im Gehirn, Broca und Wernicke, sollen sich im Verlauf der sogenannten Menschwerdung, vom Tier zum Menschen, vor 1,5 Millionen Jahren gebildet haben bis vor 250.000 Jahren. Also in diesem Zeitraum entstanden diese Sprachzentren, die bei den Tieren fehlen. 1,5 Millionen bis vor 250.000 Jahren. Die eigentliche Lautsprache habe sich aber erst in der Zeit zwischen 250.000 und 35.000 Jahren vor heute entwickelt. Also nach modernen evolutionistischen Ansichten ist die Lautsprache des Menschen eine sehr junge Erscheinung. Vor 4 Millionen Jahren sollen Australopithecinen nur gutturale Laute ausgestoßen haben, wie Schimpansen heute. Australopithecus, das ist noch klar ein Affe, ja? Pithecus heißt nämlich Affe auf Deutsch. Australo heißt Süd. Das ist also der Südaffe. Soll also nur gutturale Laute ausgestoßen haben. Gutturale Laute sind solche Laute, die man da tief im Rachen unten bildet, wie zum Beispiel im arabischen Ayn, Rayin, ja? Übrigens, wenn Sie Arabisch lernen, dann können Sie in der Grammatik vielleicht nachlesen. Ayin, diesen Laut bildet man, indem man diese Muskeln anstrengt, die westliche Menschen nur brauchen beim Erbrechen. Ja. Darum muss ein bisschen üben, ja? Also nicht erbrechen, ich meine, das Ayin auszusprechen. Ayin. Und dann eben Rayin. Vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren habe der Homo erectus, Homo heißt Mensch, der aufrechtgehende Mensch, also da geht es bereits nicht mehr um einen Affen, sondern um einen Menschen, einen wirklichen Menschen. Vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren habe der Homo erectus einzelne Wörter gebraucht. Da macht man natürlich eine Analogie zur Sprachentwicklung bei den Kindern. Haniel hat zuerst eben nur so einzelne Laute ausgesprochen auf dem Wickeltisch, ja. Und dann mit der Zeit sind einzelne Wörter gekommen. Echte Wörter. Übrigens haben wir festgestellt, es gibt an Lauten in allen Sprachen der Welt zusammen, gibt es einige hundert verschiedene Phoneme. Und Kleinkinder auf dem Wickeltisch, die brauchen Laute, die es in allen möglichen Sprachsystemen gibt. Aber indem sie die Umwelt und besonders die Eltern, speziell die Mutter, wenn sie sich um die Kinder kümmert, hört, wenn die Babys diese Laute hören, dann beginnen sie auch diese Laute mehr nachzuahmen und dann verlieren sich die Laute, die man aus anderen Sprachen kennt. Und es grenzt sich das Lautsystem immer mehr ein auf die Muttersprache. Und dann eben kommen die einzelnen Wörter. Vor 1,5 Millionen Jahren sei der Homo erectus dann in der Lage gewesen, 2 Wortsätze hervorzubringen. Das auch wieder in Analogie zur menschlichen Sprachentwicklung. Haniel hat nach einiger Zeit dann begonnen, 2 Wörter miteinander zu verbinden. Da wussten wir, ach so, jetzt haben wir die 2-Wort-Phase. Und was kommt danach? Falsch, nicht die 3-Wort-Phase, sondern dann kommen ganze Sätze. Es gibt keine 3-Wort-Phase. Also ab der 2-Wort-Phase kommt dann der Sprung zur vollen Syntax-Satzbildung. Übrigens, wenn man diesen Vergleich macht zum Kleinkind, muss man immer bedenken, das Kleinkind macht diese Entwicklung durch, weil es ein Sprachsystem von außen wahrnimmt und beginnt zu übernehmen. Aber in einer Evolution muss man davon ausgehen, dass ein Australopithecus, ein Homo erectus, kein Sprachsystem von außen gehabt hätte. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn man eine solche Analogie machen will, muss man daran denken. Wir gehen weiter in der Darstellung von Diamond. Der prähistorische Homo sapiens, also es ist nicht nur der aufrechtgehende Mensch, sondern das ist bereits der weise Mensch. Der prähistorische Homo sapiens habe es schließlich geschafft, längere Wortketten ohne viel Grammatik zu bilden. Also Sätze ohne Syntax. Ich wald hinein gerne, ja, so etwas. Die komplexe Sprache sei aber erst seit dem in Europa vor 40.000 Jahren angesetzten allgemeinen kulturellen Aufschwung entstanden. Und zwar im Rahmen einer sogenannten kreativen Explosion. Jetzt stellen Sie nochmals verwundert fest, also die eigentliche Lautsprache, die wir kennen, ist nach evolutionistischer Ansicht ein extrem junges Phänomen. Aber das Ganze wird noch überraschender. Die Entstehung der Ursprachen der großen Sprachstämme, wie zum Beispiel indoeuropäisch oder hamitosemitisch, wird angesetzt in die Zeit zwischen 23.000 und 4.000 vor Christus. Der Ursprung des indogermanischen Sprachstammes oder indoeuropäischen, sagt man heute, Sprachstammes wird auf etwa 7.000 bis 8.000 vor Christus geschätzt. Erstaunlich, ja? Ja, jetzt haben wir gehört, wir hören jede Seite an. Was sagt die Evolution? Was sagt die Bibel? Laut dem Bericht des ersten Buches der Bibel, der Genesis, 1. Mose, erschuf Gott den ersten Menschen, Adam, mit einer von Anfang an voll funktionierenden Kommunikationsfähigkeit. Wir sehen in der Bibel, es gab ein Sprachverständnis, das ja möglich ist durch das Wernicke-Zentrum, von allem Anfang an. In Genesis 2, Vers 16 und 17 wird davon berichtet, wie Gott mit Adam gleich nach seiner Erschaffung einen Bund geschlossen hat. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Mot damut wirst du gewisslich sterben. Nach der Bibel hat Adam das am Tag der Erschaffung bereits verstanden. Sprachverständnis von Anfang an als Schöpfergabe. Die Bibel spricht auch über eine Sprechfähigkeit von allem Anfang an. Das Broca-Zentrum hat auch von Anfang an funktioniert, laut Bibel. Gemäß Genesis 2,23 war Adam von seiner Entstehung an auch fähig, sich durch eine artikulierte Sprache aktiv auszudrücken. Nach der Erschaffung Evas durch eine Art Cloning aus einer Rippe, ja, das ist Cloning, ja, artikulierte sich Adam in einem romantischen Sprachakt. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Mann ist sie genommen. Übrigens zu dem Cloning ist zu sagen, Eva wurde nach der Bibel aus der Rippe Adams, aus einer Rippe Adams geschaffen. Die Rippe ist übrigens der einzige Knochen in unserem Skelett, der, wenn man ihn richtig schneidet, wieder nachwachsen kann. Also müssen Sie sich keine Sorgen machen um eine Rippe zu wenig, ja? Und schon gar nicht, es gibt tatsächlich Leute, die erzählen diesen Unsinn. Männer hätten eine Rippe weniger als Frauen. Das stimmt schlicht nicht. Das ist etwa so wie die frühe evolutionistische Ansicht, wo man glaubte, dass wenn jemand einen Schaden erleidet im Lauf des Lebens, dass dieser Schaden dann auch von den Nachkommen geerbt wird. Aber wir wissen ja, dass wenn man in der Schweiz beim Skifahren das Bein bricht, dann kommen nicht die Kinder mit gebrochenen Beinen auf die Welt. Ja, also das ist wirklich ein Unsinn, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Übrigens, noch zum Cloning. Die Frau ist doch XX, ja? Im Erbgut und der Mann XY. Wie klont man eine Frau? Ganz einfach. Zum Nachdenken meine ich. Man muss das Y abstreichen, das X verdoppeln. Und dann hat man eine Frau. Aber ganz entsprechend, denn Gott sagte, ich will ihm eine Hilfe schaffen, ihm entsprechend das perfekte Gegenüber. So, aber das ist ja nicht unser Thema, Cloning. Weiter, die Bibel spricht über die Fähigkeit des ersten Menschen zur Neubildung von Wörtern. Aus Genesis 2, 19 bis 20 geht ebenso hervor, dass Adam vom Tag seiner Erschaffung an in der Lage war, neue Wörter zu erfinden und somit sein Vokabular durch sogenannte Neologismen zu erweitern und zu bereichern. Der Herr Gott hatte ja aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Und so brachte er sie nun zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendes Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Adam hat neue Wörter kreiert. Und zwar hat er die Tiere studiert. Wie waren sie? Und er hat Wörter bilden müssen, so dass diese Namen eben auch diesen Tieren entsprachen. Also ein Biologe wie Adam muss erst noch geboren werden. Nun, wie kreiert man neue Wörter? Das machen wir ja heute laufend. Wir haben doch ständig neue Konzepte und auch neue Dinge, die entwickelt werden. Die brauchen alle einen Namen. Aber interessanterweise stellt man die Namen nicht einfach so aus dem Nichts her. Ja, da hatte man mal jemand so einen modernen Rechner erfunden. Da haben wir nicht gesagt, ja gut, dann sagen wir dem mal Jalabam, ja? Nein, da haben wir gesagt, das ist ein Computer. Und zwar hat man aus dem Lateinischen ein Wort geholt, das heißt eben rechnen. Und dann ist der Computer eben ein Rechner. Aber man hat die Wortwurzel aus einer anderen Sprache hier geholt. Oder wissen Sie, die Geschichte mit den Brüdern Wright in Amerika, der Entstehung der Flugzeuge, da braucht es auch plötzlich ein neues Wort, nicht? Das war ein neues Konzept, das Flugzeug. Nun, man hat realisiert, das ist so ein Dings, das fliegt. Ja, dann ist es eben ein Flugzeug. Und so weiter. Denken Sie mal über all diese Wörter des modernen Lebens nach und Sie merken, das sind keine Fantasiewörter, sondern die werden gebildet aus dem bestehenden Sprachsystem heraus und sie werden geformt nach den Regeln, die bereits im Sprachsystem vorhanden sind. Also wenn man den Urmenschen, kommt einer mit einem schweren Stein aus der Höhle heraus, lässt ihn auf den Fuß fallen und jetzt soll er dazu etwas sagen, ja? Noch zu A oder I dazu, dann verlangt man von denen mehr, als man von uns modernen Menschen erwartet. Wir müssen nun wirklich etwas ganz aus der Fantasie entwickeln, was wir einfach aus dem bestehenden Sprachsystem heraus bilden. Und das dauernd. Die Sprache ist also insofern, was das Vokabular anbetrifft, ein offenes System, das beliebig erweitert werden kann. Man kann auch viele Wörter verlieren. Es gibt beides. Ich merke das bei jüngeren Leuten, die wissen manche Wörter, die für uns klar waren, wissen die nicht mehr. Aber dafür wissen sie wieder andere. Die meisten wissen, was ein Computer ist und ein Laptop und so weiter, ja. Genesis 2, 23 zufolge konnte Adam bereits am Tag, an dem er ins Dasein gekommen war, mit seiner Sprache sogar poetisch umgehen. Er war beim ersten Anblick seiner Frau dermaßen überwältigt, so dass er sich in romantischen Gefühlen wallend gar dichterisch auszudrücken begann. Und dann lesen Sie im hebräischen Grundtext, Vayomer Adam, und Adam sprach, Zot ha-pa'am, etze me'atzamai, uvasar mi besari, lezot yikare isha, ki me'ish, lukocha zot. Das ist Poesie im Hebräischen. Schön, ja? Was ist eigentlich Poesie? Poesie ist der kreative Umgang mit der dritten Ebene des Sprachsystems. Mit der Syntax, ja? Ja, Luther hat gedichtet. Ein wunderbares Lied, das liebe ich so. Singe ich so gern. Ein starke Burg ist unser Gott. Ja gut, wir würden sagen, Gott ist für uns eine starke Burg. Ja, das ist aber keine Poesie. Und es hat auch nicht einen musikalischen Sprachrhythmus drin. Ein starke Burg ist unser Gott. Das ist Poesie. Also man geht kreativ um mit dem Satzbau, mit der Syntax und berücksichtigt Lautklang der Wörter und auch Rhythmus der Wörter. Aber der Mensch ist nicht kreativ, sagen wir zum Beispiel auf der zweiten Ebene. Ist ja nicht so, dass jemand sich sagt, so, jetzt wollen wir eine neue Zeitform einführen. Wir sagen im Deutschen für die Vergangenheit sagte. Aber jetzt möchte ich eine neue Form, wo man ausdrücken kann in der Vergangenheit, das ist wirklich eine punktuelle Handlung. Und dann sagt man zum Beispiel sagte. Ja, jetzt habe ich eine neue Zeitform der Vergangenheit erfunden, die drückt aus sagen als punktuelle Handlung einmal in der Vergangenheit. Macht niemand, ja? In diesem Bereich sind wir nicht kreativ. Wir finden nicht plötzlich einen neuen Fall für die Nomen. Es reicht uns, dass wir vier haben, ja? Da ist der Mensch nicht kreativ, aber in der Syntax ist er sehr wohl und nach der Bibel war der Mensch das von Anfang an. Genesis 2 zufolge gab Gott dem Menschen anfänglich eine Sprache. Übrigens, für die wissen, was Zungenreden ist, im Neuen Testament, das Phänomen des Zungenredens. Das hier ist das erste Phänomen, kommt das Phänomen zum ersten Mal in der Bibel vor. Zungenreden ist das Erhalten eines Sprachsystems von Gott, so dass man in der Lage ist, eine Sprache, die man nie gelernt hat, zu sprechen. Das hat also mit Lallen nichts zu tun. Das ist wirklich Sprachbeherrschung. Da haben wir ein erstes Beispiel. Und zwar wird das Broca und das Wernicke-Zentrum göttlich programmiert. Der Bericht, wie Gott der Menschheit weitere Sprachen vermittelte, findet sich in Genesis 11, 1 bis 9, nach der Sintflut. Und die ganze Erde hatte die gleiche Sprache und die gleichen Wörter. Das gleiche Sprachsystem, das gleiche Vokabular. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear. Das ist der Südirak. Und wohnten dort. Da sprachen sie einer zum anderen auf. Lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Übrigens, in der Archäologie hat man gesehen, dass man genauso im Irak früher gebaut hat. Und Sie sehen, das Erdöl hat schon damals eine wichtige Rolle gespielt, ja? Nur für einen anderen Zweck. Vers 4. Sie sprachen, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Da fuhr der Herr herab, um die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschensöhne bauten. Bei diesem Turm handelt es sich um eine sogenannte Zikkurat. Das sind diese typischen Stufentürme aus dem Zweistromland, von denen man zahlreiche gefunden hat. Das waren Tempel. Das waren also eigentlich künstliche Tempelberge. Im Südirak ist es ja sehr flach. Diese Zikkurat bildet einen künstlichen Tempelberg mit mehreren Vorhöfen und da oben ein Haus, das war ein Tempelhaus. Und im Zweistromland wollte man die Götter, also die Götter der Sternbilder und so weiter, die wollte man so einladen, dass sie mit den Menschen, zu den Menschen herabkommen und da mit ihnen Kontakt aufnehmen. Nur einfach zum Phänomen des Turmes, ja? Sie sprachen auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, eben um die Götter zu holen, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Da fuhr der Herr herab, um die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschensöhne bauten. Darauf sprach der Herr, Siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Die Menschheit wollte also sich nicht zerstreuen lassen. Gott hatte Noah gesagt, der Mensch soll nun die Erde füllen. Aber sie wollten nicht auseinandergehen, sie wollten zusammenbleiben, weil zusammen ist man stärker. Und so kann der Mensch im Hochmut sich auch besser entwickeln. Ein Volk, eine Sprache. Ideal für eine weltweite Entwicklung der Menschheit. Aber eben, wie wir wissen, auch sehr gefährlich. Vers 7. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht verstehen. Da zerstreute sie der Herr von dort aus über die ganze Erde. So hörten sie auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrt hatte. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Was ist hier geschehen? Das Wort Babel bedeutet Verwirrung. Und ist hier ein Wortspiel. Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrt hatte. Verwirren ist auf Hebräisch Balal. Das heißt zuerst mal mischen, vermischen. Und zwar wird es speziell gebraucht im Hebräischen für das Vermischen zum Beispiel von Öl und Mehl. Wenn man Öl und Mehl zusammenmischt, dann entsteht eine Situation, die man nicht mehr entwirren kann. Was ist geschehen in Babel? Gott erschuf neue Sprachen und gab sie den verschiedenen Sippen der Urgesellschaft im Land der Sumer, Südirak, ein. Das alte Sprachsystem wurde gelöscht und durch neue ersetzt. Festplatte gelöscht, ein neues System drauf. Und nun sind die Sprachen so konzipiert worden, dass sie gegeneinander im Querstand sind. Zum Beispiel im Althebräischen hat man nicht diese klaren Zeitstufen, wie wir das haben im Deutschen. Vergangenheit, sagte, ist immer Vergangenheit. Er sagt, ist immer Gegenwart. Er wird sagen, ist immer Zukunft. Im Hebräischen ist das ganz anders. Da kann zum Beispiel Jomer kann bedeuten, er sagte, aber in der Vergangenheit war dauernd am Sagen. Das gleiche Wort kann aber auch ein Futur bezeichnen. Aber man kann trotzdem unterscheiden, ist etwas Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, ja? Aber das System ist völlig anders, wie man das formt. Und so stehen Deutsch und Althebräisch in einem völligen Querstand zueinander. Darum funktioniert auch eine Computerübersetzung nicht, ja? Das ist das Problem. Die Sprachen sind gegeneinander verwirrt in einem totalen Querstand. Aber die einzelnen Sprachen waren nach der Bibel eben Gaben Gottes. Die Menschen konnten sich nicht mehr verstehen in dem gemeinsamen, ich hätte fast gesagt, UN-Projekt, ja? Sie wurden zerstreut und die Bibel erzählt davon, wie zum Beispiel die Japhetiten ausgewandert sind nach Europa und die Hamiten nach Afrika und so weiter. Ja, und jetzt kommt die große Frage. Woher kommen die über 6000 menschlichen Sprachen der Welt? Wer hat recht? Es gibt leider keine Zeitmaschinen. Leider. Ich bin auch froh. Aber es gibt keine Zeitmaschinen, um in der Vergangenheit nachsehen zu können, wie die Sprachen entstanden. Das ist das Problem der modernen Wissenschaft. Aber, es gibt die wissenschaftliche Methode der Deduktion. Und mit der gehen wir dann ans Werk. Viele Sprachwissenschaftler haben gesagt, man kann gar nicht entscheiden, wie die Sprachen entstanden sind. Wirklich beweisen kann man das wissenschaftlich überhaupt nicht. Und da war ich nicht einverstanden und darum habe ich in meiner Arbeit die Methode der Deduktion hier eingeführt und angewendet. Die Methode der Deduktion geht so. Wir haben eine Hypothese, eine Behauptung oder eine Theorie. Wir können nicht zurückgehen und nachschauen, wie das gewesen ist in der Vergangenheit. Aber wir können von dieser Hypothese gewisse Ableitungen machen, Deduktionen. Wir können durch Ableitung gewisse Sachverhalte voraussagen. wenn die Hypothese stimmt, dann muss dies und dies so und so sein. Nun, diese Ableitungen können ja Dinge sein, die man heute überprüfen kann. Und darum, der nächste Punkt ist nicht nur Deduktion, der abgeleitete Sachverhalt wird jetzt geprüft. Und zwar durch Beobachtung, durch direkte Beobachtung oder durch Experiment. Und daraus entsteht nun eine Bestätigung der Hypothese oder eine Widerlegung. Ich mache es ein bisschen einfacher. Ganz konkret. Sie glauben an Evolution. Dann müssen Sie etwas sagen über die ältesten Sprachen der Welt. Wenn Evolution stimmt, wenn das stimmt, was wir bisher gesehen haben aus evolutionistischer Sicht, wie müssten die ältesten Sprachen der Welt beschaffen sein? Und Evolutionisten konnten darüber nachdenken und darüber schreiben, bevor man die ältesten Sprachen der Welt kannte. Das ist so toll, ja? Die Voraussagen wurden gemacht, aber zu einer Zeit, als man die ältesten Sprachen noch nicht kannte. Von der Bibel her können wir auch Voraussagen machen über die ältesten Sprachen. Und jetzt, wo wir Dokumente haben der ältesten Sprachen, können wir das vergleichen. Und da gibt es eine Bestätigung oder eine Widerlegung. Oder wir können Voraussagen machen aus unserem Standpunkt heraus über die eingeborenen Sprachen. Sprachen der Indianer, der afrikanischen Stämme und so weiter. Und das war auch sehr toll, denn im 19. Jahrhundert kannte man noch fast keine eingeborenen Sprachen. Und da haben die Evolutionisten aus ihrem Standpunkt heraus Aussagen gemacht über die eingeborenen Sprachen. Wie die beschaffen sein müssten. Und jetzt, seit so viel Arbeit geleistet worden ist, durch sprachwissenschaftliche Arbeit, Bibelübersetzung und so weiter, die Bibel ist in über 2300 Sprachen übersetzt worden, wissen wir einiges darüber und können nun eben das vergleichen. Die Ableitungen aus der Bibel, die Ableitungen aus der Evolutionslehre. Und das gibt Bestätigung oder Widerlegung. Und schließlich können wir aus jedem Standpunkt heraus Aussagen machen über die Sprachgeschichte. Wenn wir Dokumente von Sprachen haben über mehrere Jahrtausende hinweg, wie müssen sich die Sprachen im Laufe der Jahrtausende verändern, falls Evolution stimmt, falls die Bibel stimmt? Und das können wir heute auch machen. Wir haben genügend Material dazu. Und so können wir dann eben prüfen und damit bestätigen oder widerlegen. Aber bevor wir so auf Weltreise gehen und das durchführen, wollen wir zuerst mal nochmals zusammenfassen aus der Sicht der Evolution. Wie sehen die Voraussagen, die Deduktionen aus? Erstens, aus der Sicht der Evolutionslehre müsste man logischerweise erwarten, dass die ältesten Sprachen der Welt im Vergleich zu den modernen Sprachen der hochzivilisierten Staaten abendländischer Kultur, zum Beispiel Zürich, Schweiz, Deutschland, bedeutend primitiver waren, und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems. 1, 2, 3, 4, ja? Überall muss es ja eine Evolution gegeben haben. Zweitens, der Standpunkt des Darwinismus legt nahe, dass die Sprachen der Stämme und Volksgruppen auf tieferer Zivilisationsstufe im Vergleich mit den Sprachen der modernen Hochkulturen bedeutend primitiver sein müssen. Das ist auch logisch. Drittens, folgerichtig muss im Lauf der Geschichte einer bestimmten Sprache eine stete Höherentwicklung auf allen Ebenen des Sprachsystems, 1, 2, 3, 4, festgestellt werden können. Das leuchtet ein. Und ich kann auch zeigen, wie diese Ansicht wirklich vertreten worden ist. Aus der Sicht der Bibel. Erstens, die ältesten Sprachen der Welt müssen strukturell besonders hochstehend und komplex sein, da sie als Schöpfungswerke aus der Hand Gottes hervorgegangen sind und dem Zeitpunkt der Erschaffung am nächsten stehen. Was aus der Hand Gottes hervorgeht, muss, wie zum Beispiel der Bericht in Genesis 1 bezeugt, stets sehr gut sein. Im Schöpfungsbericht steht 6-mal, dass Gott gesehen hat, was er geschaffen hat, es war gut, und das 7-mal, dann heißt es, Tov Mo'od. Sehr gut. Das war nach der Erschaffung der Frau. Zweitens, die Sprachen von eingeborenen Völkern müssen nicht primitiv sein. Ihre Sprachen sind genauso aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen wie die Sprachen der hochzivilisierten Nationen. Leuchtet auch ein. Drittens, es ist damit zu rechnen, dass eine Sprache im Laufe ihrer Geschichte, insbesondere in den Bereichen, die sich dem kreativen Zugriff des Menschen entziehen, das ist die Formenlehre, die eng mit den Morphemen zusammenhängt. Ja, da sind wir eben nicht kreativ. Wir führen nicht plötzlich ein Vokativ für die Hauptwörter im Deutschen ein. Ja, oder ein Ablativ. Da ist der Mensch nicht kreativ. Also, es ist damit zu rechnen, dass eine Sprache im Laufe ihrer Geschichte, insbesondere in Bereichen, die sich dem kreativen Zugriff des Menschen entziehen, Formenlehre, Zerfallserscheinungen unterliegt. Weil die Schöpfung gemäß Römer 8, Vers 20 durch den Sündenfall der Vergänglichkeit anheimgestellt worden ist. In den Bereichen wie Lexik, also Wörter, Vokabular, Syntax, Satzbau und Semantik, Wortbedeutung, ist auch mit Aufwärtsentwicklungen zu rechnen. Da der Mensch nach der Bibel in diesen Sphären von Anfang an kreativ veranlagt ist und auf diese Weise dort dem Zerfallgesetz entgegenwirken kann. Also ich hoffe, dass Sie überall mitgegangen sind, sonst ist es wie wenn Sie eine Treppe oder eine Leiter hinaufgehen und Sie verpassen eine Sprosse. Das ist sehr, sehr unangenehm. Aber Sie können ja auch ein bisschen darüber nachdenken in der Pause.